Ich lese uns heute zum Aschermittwoch aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend, der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Aschermittwoch, das ist der Beginn von 7 Wochen, wo wir Christen uns mit dem Leiden von Jesus beschäftigen, uns darin vertiefen. Und wir Christen, wir beten und fasten in dieser Zeit besonders, wir verzichten auf Dinge, um eben Zeit oder tiefer Zeit mit Gott zu verbringen. C.S. Lewis stellt in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, die Frage, wenn das Christentum wahr ist, warum sind da nicht alle Christen spürbar netter als alle anderen Nichtchristen? Ich finde das eine wertvolle Frage und es lohnt sich, der mal nachzugehen. Weil man jetzt sich schon mal fragen muss, auch bei all dem, wenn man in den nächsten 7 Wochen gewisse Schritte des Glaubens geht, zeigt sich da irgendeine charakterliche Veränderung, merken das die anderen Leute, dass ich Christ bin. Denn schließlich hat Jesus ja gesagt, ein guter Baum, der trägt gute Früchte. Also da sieht man es, ob der gescheit ist oder nicht. Man sieht es bei der Apfelernte zum Beispiel. Also wenn sich im tiefsten in uns etwas verändert, wird es nach außen hin sichtbar im Leben. Aber die Frage nach den netten Christen, dass die immer besser und freundlicher aussehen, die trägt trotzdem ein Irrtum in sich. Nicht nur, weil nicht alle Christen nette Menschen sind. Weil da steckt schon drin, als ob wir die ganze Welt so ganz einfach in christlich und unchristlich so einteilen könnten. Dass das schwierig ist, will ich euch an einem Beispiel erklären. Stell dir mal einen jungen Mann vor, der in einer tollen Familie aufgewachsen ist. Ich nenne den jetzt mal Ben. Ich hoffe, wir haben keinen Ben heute unter uns. Und wenn, dann fühl dich bitte jetzt nicht angesprochen. Ben, der hat Eltern, die sich um ihn gekümmert haben. Der hatte früh die Möglichkeit, einen Sportverein zu besuchen. Und die Eltern hatten auch genug Geld, dass er in die Musikschule gehen konnte. Die Hausaufgaben, da war er nicht alleine. Da war auf jeden Fall die Oma immer da, selbst wenn die Eltern mal auf Arbeit waren. Gute Voraussetzungen, um ein netter Mensch zu werden, um charakterlich gebildet zu werden, das ist nicht schlecht. Auf der anderen Seite haben wir Hildegard. Hildegard hat Eltern, die waren nicht in der Lage, sie erziehen zu können. Die haben sich früh getrennt und weil es der Mutter dann zu viel wurde, musste Hildegard ins Heim. Sie wurde dann von Familie zu Familie weitergegeben, manchmal eher weitergeschubst. Zu einem Schulabschluss hat es bei ihr leider nicht gereicht. Sie musste sich eine harte Schale zulegen, um überhaupt überleben zu können. Wenn jetzt Hildegard Jesus kennenlernt und zum Glauben findet, erkennt, ich habe einen Heiland, ich habe einen Retter, Jesus ist für meine Schuld gestorben, dann wird Jesus anfangen, in ihrem Leben aufzuräumen. dass Dinge heil werden, dass Dinge gesund werden. Aber es kann sein, dass sie wirklich, obwohl sie Christ ist, nicht wirklich netter ist als der Ben. Der hatte einfach ein paar bessere Startbedingungen ins Leben. Müssen die Menschen, müssen Christen die netteren Menschen sein? Das war ja die Frage. Naja, das ist ein bisschen provokant, aber ich hoffe, ihr erkennt aus dem Beispiel schon irgendwie Ja und Nein. Wenn die Bedingungen so unterschiedlich sind, werden wir uns unterscheiden. Es ist natürlich super, wenn man eine gute Kindheit und Familienerziehung genossen hat, aber daran können wir nicht zwingend festmachen, dass Christen immer die netteren Menschen sein müssen. Dafür sind unsere Biografien zu unterschiedlich. Der Punkt ist aber natürlich, hat derjenige Mensch erkannt, egal wie gut er sich benimmt, wie freundlich er auch wirkt, dass doch alles, was wir haben, Geschenk ist. Und zwar vom Himmel her. Und dass, wenn wir noch so nett nach außen wirken, doch in uns etwas tief drin falsch ist. Und wir von Gott weggelaufen sind. Wir alle gingen in die Irre und rannten weg vor unserem Gott, schreibt die Bibel wieder und wieder. Das ist doch die entscheidende Erkenntnis, die wir Christen haben. Ich brauche einen Erlöser. Weil in meinem Inneren ist zutiefst etwas verkehrt. So nett ich auch sonst scheine. Auch ich, der ich hier bin, mit Sicherheit. Und Petrus fordert dann auf, das nicht zu vergessen, dass wir erlöst sind. Und er fordert heraus, und darum geht es ja in der Fasten- und Passionszeit, in dieser Gnade, von diesem Startpunkt aus, ich habe einen Retter, zu wachsen. 4 kurze Gedanken, Wachstum in der Gnade ist möglich, notwendig, geschieht stückweise und wird sichtbar. Das reiße ich im Kurzen an. Wachstum in der Gnade ist möglich. Manchmal haben Christen so diesen Gedanken in sich, mit mir wird es eh nicht besser. Also da ändert sich nie was. Das ist eine Lüge. Weil bist du mit Gott verbunden, und Petrus hat es gerade geschrieben, dann sind wir verbunden mit der göttlichen Natur. Wir tragen etwas von Gott in uns, von seiner Qualität. Und ist diese Person Christ, lebt also etwas von Christus in ihr. Auch wenn wir weit weg davon sind, dass wir nett sind. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und fängt an zu wirken. Und diese Veränderung geschieht von innen heraus. Das zweite, Wachstum in der Gnade, ist auch notwendig. Es gibt ja Menschen, die sagen, naja, irgendwie bin ich schon Christ, vielleicht halte ich mich zur Gemeinde, aber Charakterveränderung oder radikale Veränderung, Transformation irgendwie ist vielleicht eine Option, aber nicht für mich. Das ist aber nicht der Weg der Schrift. Bonhoeffer hat mal das Wort dafür geprägt, das wäre billige Gnade. Einfach zu sagen, na, Jesus hat ja schon vergeben, ist alles gut. Wir müssen auch die Nachfolge leben und predigen, dass Christus uns vorangeht und wir ihm nachfolgen und darin wachsen, dass wir von unseren Sünden gereinigt sind. Das dritte, Wachstum in der Gnade, das geschieht stückweise. Das braucht aber Zeit. Niemand von uns kommt ja als Erwachsener auf die Welt. Also wir sind zunächst ein Baby. Ist vielleicht ein bisschen her, aber doch, so haben wir angefangen. Und dann werden wir größer, sind Kind und Teenager und dann junge Menschen und irgendwann etwas älter. Die grauen Haare werden Stück für Stück mehr. So ist es auch im Glauben. Das ist jemand, der anfängt in der Gnade anzufangen zu leben. Das ist erstmal ein Babychrist. Der entwickelt und entfaltet sich langsam. Und dann müssen wir aber auch dieses Glaubenswachstum trainieren. Ich mag das gerade, diese Passionszeit in einer besonderen Weise zu nutzen. Ich bin vor 3 Jahren auf das Programm Exhortatio gestoßen. Da haben junge Männer ein Programm entwickelt, das haben sie von den Amerikanern zu uns rüber transformiert, rübergebracht, wo sie gesagt haben, wir wollen 70 Tage, also nicht nur 40, sondern nochmal 30 Tage mehr, die Passionszeit besonders leben. Das haben die besonders für Männer angeboten. Und man sollte sich dann in kleinen Gruppen zusammenfinden von 6 Personen, dass man sich wöchentlich austauscht und dann die Fastenzeit etwas intensiver angeht, indem man sagt, dass man jeden Tag stille Zeit hält, mit Gott redet, abends einen Abendabschluss macht, einem seiner Brüder Rechenschaft gibt, wie war denn der Tag so, auf manche Sachen verzichtet. Zum Beispiel warmes Duschen und deswegen kalt duscht. Ich finde es immer noch unangenehm, aber ich wachse da hinein, gebe ich zu. Und auf manche Dinge verzichtet, wie Alkohol, Fernsehen und solche Dinge. Über die Jahre merke ich, und das merken wir aneinander, dass Dinge wachsen und reifen. Manchmal muss das ein anderer sagen. Aber es ist nicht vergeblich, solche Zeiten zu verbringen miteinander. Und sich auch mal herauszufordern und sagen, pass mal auf, wir haben das ausgemacht, bleib mal bitte dran. Und wenn dich 2 Tage nicht gemeldet hast, dann erinnern wir dich daran, dass wir das ausgemacht haben. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen anstrengend an, aber sowas gehört auch zu geistlicher Disziplin dazu, dass man sich Dinge vorhält und sagt, eine gewisse Zeit wollen wir beten und fasten. Das Wachstum in der Gnade wird sichtbar werden für andere. Vielleicht nicht an jeder Stelle. Aber es werden andere Leute merken, dass du liebevoller bist, dass du merkst und bereit bist. Ihr habt daneben gehauen, ich kann mich jetzt auch entschuldigen, auch vor meinen Kindern und sagen, das habe ich falsch gemacht. Deswegen muss ich nicht immer der nettere Mensch sein. Aber ich kann es eingestehen, weil ich übe und trainiere. Zu meinem Herrn kann ich jeden Tag umkehren und sagen, Herr, hier bin ich. Mit all dem Mist, den ich gemacht habe. Und ich lebe aus der Vergebung, die du mir am Kreuz geschenkt hast. Sind die Christen nun nettere Menschen? Naja, ich hoffe, dass deutlich geworden ist, es geht nicht nur um Nettigkeit. Dass man so ein bisschen Freude drüber streicht über das Gesicht, so ein bisschen wie neue Farbe und dann ist es schon so. Sondern es geht um Erlösung. Und dass wir in dieser Erlösung wachsen und Gott uns zu Menschen macht, die durch seinen Heiligen Geist geprägt werden. C.S. Lewis, so will ich enden, bringt es auf ein Bild. Es geht nicht darum, in der Gnade zu wachsen, einem Pferd beizubringen, immer besser zu springen, sondern darum, ein Pferd in ein geflügeltes Wesen zu verwandeln. Wenn es dann natürlich seine Flügel hat, wird es über Hindernisse hinwegsegeln, die es nie hätte überspringen können und somit jedem natürlichen Pferd überlegen ist. Also, du sollst nicht ein Pferd werden, was immer höher springt. Das wäre Werksgerechtigkeit. Ich strenge mich noch ein bisschen mehr an. Sondern wir werden auch in der Passionszeit von innen heraus, vom Kreuz, von Jesus verändert. Und hoffentlich sagst du nach den 7 Wochen, es fühlt sich etwas mehr an, wie ein geflügeltes Pferd. Amen.